Wenn man denkt an die damalige Krise in Israel, eine Krise, die vierfach war, und das bedeutet in der Bibel allumfassend, von aller Himmelsrichtung. Eine Krise um das Priesteramt, eine Krise um das Richteramt, eine Krise über die Frage, ob Israel einen König haben soll oder nicht. Und dann, wie das immer bei Gott ist, aber immer, wo die große Linie, heilsgeschichtliche Linie da ist, Priester, Richter, König, kommt immer das Private. Das war eine private Krise in das Leben einer Frau. Und das war Gott genauso wichtig als das alles sonst, denn diese Frau heißt Hannah. Wissen Sie, wir hören heute sehr viele Vorträge über die Einmaligkeit Jesu. Was wir nicht hören und was mindestens so wichtig ist, die Einmaligkeit Gott Vater. Wer hat so einen Vortrag jemals gehört über die Einmaligkeit Gott Vater? Na, wer hat einen Vortrag über die Einmaligkeit Jesus gehört? Bitte Hände, ich glaube jeder. Ja. Das wäre viel Sachen klären, zum Beispiel Islam wird sehr deutlich geklärt, dass das ein Götze ist und hat überhaupt nicht mit dem Gott Israels zu tun, wenn man die Einmaligkeit der Gott Israel unterstreichen wird. Einmalig, in das er denkt an jede Person. Und jede ist so wichtig für ihn wie sein ganzer heilsgeschichtlicher Plan. Das läuft durch die ganze Bibel und das war sehr, sehr deutlich hier. Großes Problem für das ganze Volk, in das Priesteramt, in das Vermittlersamt, in das Richteramt, Vermittlersamt, in die Frage, ein König oder nicht, und dann bis ins Privat hinein. Dazu, der Gott Israel ist einmalig, wenn man ihn gegenüber die Götzen in der antiken Welt, wenn zwei Völker gegeneinander gekämpft haben, die stärkere Götze gewann. Der Gott Israel tut etwas, was nie eine Götze getan hat. Er ruft Feinde gegen sein eigenes Volk. Und nicht nur das, sondern er rief Propheten, um deutlich zu das Volk zu sagen, Gott schickt Feinde gegen euch, weil ihr ungehorsam sind. Und er züchtet sein Volk, um das Volk zurückzugewinnen, weil Gott kämpft um sein Volk. Das ist absolut einmalig und das Volk wird öfters zerknirscht von seinen Feinden und die Assyrer, die Babyloner und so weiter. Heute haben wir, wie im Dritten Reich, eine Art von Vorstellung von einem Power-Gott. Das ist die typische Merkmal ein Götze. Ein Götze ist ein Power-Gott, der ist da, sein Volk zu geben, alles, was dieses Volk haben will. Alle die Gaben, die es haben will, geheilt zu werden, nutzbar und so weiter. Das ist nicht der Gott Israel. Der Gott Israel hat alle Macht in die Welt. Aber dieser Gott Israel ist ein demütiger Gott, der demütigt sein Volk, dass dieses Volk zurück zu ihm kehren wird. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, spricht er. Sein Volk ist ein Leidensvolk. Und er schickt seinen Sohn nicht um Power, um Kraft, sondern er verneint das, sondern um gekreuzigt zu werden gegen den letzten Feind, uns selbst, der Satan in uns, um uns und über uns. Das ist das Merkwürdige an diesem Gott, der alles ist als seine Götze, dass seine Wege geborgene Wege sind, verborgene Wege sind, für Israel, für das neue Bund und privat für jede von uns. Und das ist ein gesamter heilsgeschichtliches Thema, dass die zentrale Gestalt in die Bibel gehen durch Irrung und Wirrungen. Ein guter Titel von Fontana. Irrung und Wirrungen, bis sie ans Ziel kommen. Wie Paulus zu den geraden Straßen, dass sie recht gebeugt sind, dass alles gerade gemacht. Und wenn wir gehen und kriegen, was wir haben wollen. Und wen gerade, was wir haben und geheilt werden und unsere Gaben und alle diese Power und so weiter gehen, wir schnurstracks in den ewigen Tod. Weil das hat mit Gott nichts zu tun. Das hat mit meinem Wille zu tun und das hat mit einem Power-Gott, der ein Götze ist. Gott rückt uns zurecht. Er geht durch Irrung und Wirrung mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob, bis zum Petrus hin und Paulus hin. Und immer wieder gibt Krise mit Gottes Volk. Israel ist jetzt in einer Krise. Und immer wieder scheint die Lage aussichtslos zu sein. Warum lässt Gott in solche Krise kommen? Dass das Volk erkennen wird, dass er der Herr wird. Und das Volk zu ihm halten wird. Und nicht Heil irgendwo anders finden wollen. Zentraler Ruf Jesaja. Traue nicht auf die Ägypter. Auch ein zentraler Ruf heute. Die lassen euch im Stich. Mach keinen Frieden mit denen. Sondern trau euch nur auf den Herr, der Gott Israel. Ich will heute, bevor ich diese vierfachen Krise und einen Vergleich mit Samuel und Johannes der Täufer machen, über die jetzige Krise sprechen, weil die ist ungeheuer aktuell und die hat etwas gemeinsam mit der Krise vor Samuel. Ich nenne das mit gutem Beispiel von Johann Sebastian Bach Präludium und Fuge. Irak ist die Präludium, Iran ist der Fuge. Die Lage, was wir jetzt bei Irak haben, ist gefährlich nur für ein Volk, und das ist für Israel. Außer natürlich für diesen wahnsinnigen Tyrann, Saddam Hussein. Er hat sehr viel bakteriologische und chemische Waffen gespeichert. Blair von England sagt, er hat genug, die ganze Welt in Brand zu setzen. Wenn Amerika angreift, und Amerika sicherlich wird angreifen, Amerika macht keine Schau hier, die logische Antwort von Irak, um Unterstützung in die arabische Welt zu gewinnen, ist gegen die gemeinsame Feind. Das ist gegen Israel. Und wenn er gegen Israel vorgeht mit bakteriologischen und chemischen Waffen, Sie können sicher sein, dass Israel nicht mit konventionellen Waffen antwortet. Ich nehme es an, mit Neutron-Atomwaffen antwortet. Die keine Vorlaut haben, das bedeutet, die Zielsetzung ist nicht, vier Menschen zu töten, sondern Strukturen kaputt zu machen, die bakteriologischen und chemischen Waffen. Das kann passieren. Ich weiß nicht über die Zukunft, nur Gott weiß das. Aber es ist eine sehr gefährliche Lage für Israel, aber Israel wird sicherlich das sehr gut überstehen kann. Israel hat Gasmasken, sie hat Antidoten gegen die bestimmten Waffen, die Saddam Hussein hat und Gott sei Dank auch von Deutschland. Das ist eine sehr schöne Sache, dass wir Gasmasken von den Deutschen kriegen, nach was wir im Dritten Reich in Bezug zu Gas erlebt haben. Die viel ernstere Gefahr, und ich will euch aufmerksam machen, ist Iran. Denn Iran ist die Hauptalliierte der Antichrist. Das steht deutlich geschrieben in Ezekiel 38 und 39. Die wichtigste endzeitliche Entwicklung seit der Gründung der Stadt Israel über schreckliches Leiden war, dass russische Naturwissenschaftler nach Iran gegangen sind, um Nuklearwaffen für die Ayatollah-Stadt zu bauen. Unser Geheimdienst Mossad weiß darüber, Amerika weiß darüber, wir versuchen, Jelzin zu Vernunft zu bringen, er redet sehr schön, er tut gar nichts. Der Mossad sagt, innerhalb 6 Monate, wenn das nicht unterbrochen wird, wird Iran in die Lage, ohne russische Wissenschaftler diese Atomwaffen weiterzuentwickeln. Now, die Grundfrage ist, wenn man etwas über Politik, ich habe Politik und Geschichte studiert, ist dieser Khatami, der Präsident neu gewählt von Iran. Die Frage ist, ist er ein Feigenblatt oder bedeutet sein Wahl ein Wende in Iran? Wenn er ein Feigenblatt ist, er wird benutzt, um hinter dieser Fassade der sogenannten Liberalität weiterhin mit Atomwaffen und alles vorzubereiten auf einen Ayatollah-Schlag gegen Israel. Wenn er wirklich liberale Tendenzen hineinbringt, dann ist die Gefahr, die endzeitliche Gefahr, vielleicht gebannt. Was ich gehört habe, von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die die Lage in Iran gut kennen, ist, dass Iran ein absolut totalitaristischer Staat ist, unter die Herrschaft der Ayatollahs und gar nichts liberalisiert ist in diesem Land. Aber wir werden sehen, wie das ist. Wenn das so ist, dass er ein Feigenblatt ist, dann stehen wir vor die Gefahr, dass die Ayatollahs möglicherweise einen Atomkrieg gegen Israel anfangen werden, mit der Vorstellung, wir werden so viel Zerstörung in Israel, denn die Arachot funktioniert nicht gegen diese Raketen, weil die Raketen splitten sich in verschiedenen Richtungen, dass so viel zerstört wird, dass auch wenn Israel was gegen uns tut, Israel ist hinfällig und der Sieg Islam ist geworden. Israel ist damit gestellt in eine unerträgliche Lage, denn wir sind ein kleines Volk und ein kleines Land. Und in der Vergangenheit müssten wir Kriege anfangen, nachdem wir die Kenntnis gebracht haben zu die Welt, dass die anderen Kriege vorhaben anzufangen. Der Sechstagekrieg als klassisches Beispiel. Wir können keinen ABC-Krieg anfangen, weil wir wollen Frieden und wir wollen nicht diese Art von Vernichtung. Und wir können keinen ABC-Krieg hinnehmen. Wir werden zerstört. Das bedeutet, Israel steht in ein Dilemma. Und ob dieses Dilemma jetzt kommt oder in 10 Jahren, das weiß ich nicht. Und niemand weiß Tag oder Stunde als Jesus. Bei dem Herrn ist gar nichts unmöglich. Die Beispiel, die Handlung dieser vierfachen Krise in Israel ist ein Beispiel, aber ich gebe euch noch eine, bevor ich zu dem Thema komme. Schindler hat mehr für mein Volk getan als alle frommen Pietisten in Deutschland zusammen. Und Schindler war ein Playboy und Alkoholiker. Na, wie reimt man das zusammen? Erstmal, man reimt das zusammen, in wen man angreift, dieses Schwarz-Weiß-Denken, die viel von uns haben. Ist der gut oder ist der schlecht? Und wer gut ist gut und wer schlecht ist schlecht. Ich habe keinen Engel getroffen, auch nicht unter Pietisten. Und ich habe auch keinen Teufel getroffen unter Nichtgläubigen. Das bedeutet, ein Mensch kann fähig sein, große Dinge zu tun, der in vielen Bereichen übel ist. Und ein Mann kann ein großer Glaubensmann wie Martin Luther und fähig sein, schreckliche Sachen zu sagen und zu tun am Ende seines Lebens gegen mein eigenes Volk. Fallen Sie nicht in diese falsche Auffassung von menschlicher Natur. Der gute Mensch, der fromme Mensch, der tut immer das Richtige. Und der üble Mensch, der tut immer das Falsche. Das ist absolut Unsinn. Oettinger, einer der zentralen Pietisten, hat Gottesdienste für spiritistische Gottesdienste gemacht für den Toten. Wissen Sie das? Man hat gedacht, Jaffin tut das Gleiche. Denn in meiner Gemeinde, der Sakristei würde abgebrochen sein für mehrere Jahre und ein Lausbub, ein Konfirmant, ist hereingekommen und hat die ganze Computer kaputt gemacht. Umgestellt, so dass die Glocken 3 Uhr in die Früh immer geläutet haben, ja? Und man hat gesagt, ja, Jaffin liest zu viel Oettinger, ja? Ich will Sie nur auf das aufmerksam. Bei Gott ist alles möglich. Und kommen Sie nicht in diese Schema, der gute Mensch und der schlechte Mensch. Es gibt keinen guten Mensch und es gibt auch keinen schlechten Mensch. Wir sind alle eine Mischung. In den Gottes Augen, wir sind alle verloren, auch wir Frommen. Deswegen ist er hier auf die Welt gekommen. Und wir müssen Gott zutrauen in Lagen, die menschlich gesehen aussichtslos sind. Und so entwickelt sich die Lage in Nahost. Wir müssen ihm zutrauen, denn Gott hat sehr deutliche Aussage über diese Lage gemacht. Dass die Feinde gegen Israel vordringen würden. Und dass er dann kommen wird, wo er sieht, dass er weggeht. 1. Apostelgeschichte 1 wird er wiederkommen. Oder Zacharia 14, er wird kommen zum Ölberg und dass er spalten auf die Feinde Israel. Wir müssen Vertrauen auf den Herrn haben. Nicht auf die Politik und nicht auf unsere Art von Logik. Und das als eine lange Einführung zu dem Thema, die vierfache Krise in Israel damals, denn die ist allumfassend, die Priesteramt. Eli, die ist die amtierende Priester da mit seinen Söhnen. Na, Eli ist eine sehr merkwürdige Gestalt. Und wir werden das mit Saul später sehen, eine sehr merkwürdige Gestalt. Eli weiß um der Gott Israel. Er weiß, was man tun soll. Und er hat zwei Söhne, die auch Priester sind. Und diese Priester setzen sich an Gottes Stelle. Klingt sehr harmlos für einen modernen Mensch, dass er die fettige Speise nimmt bei dem Opfer. Das Fettige gehört Gott. Das Beste damals war fettig. Das bedeutet Gotteslästerung in höchstem Grad. Eli weiß das. Er weiß, dass Gott auch strafen kann. Das werden wir später erfahren. Er tut nichts. Er ist gewarnt von Gott. Er weiß um Gottes Gegenwart. Er tut nichts. Wie viele Eltern unter uns wissen, dass ihr Kinder brauchen Disziplin und Ordnung, nicht nur Liebe, und sind nicht bereit, das zu tun. Und erlauben alle möglichen Dinge. Ich habe das erlebt in meiner Familie mit meinem Lieblingsonkel. Er war unfähig, sein Kind zu disziplinieren, bis das Kind dann Selbstmord gemacht hat unter Rauschgift, weil er keine Disziplin gehabt hat. Dieses Problem ist auch ein psychologisches Problem. Viele Leute wissen, was sie tun sollen und tun das nicht. Aus allen möglichen Gründen. Auch Pfarrer. Die wissen, was Gottes Wort ist und haben Angst, das zu predigen, dass sie unpopulär sein werden. Das ist eine Sache, die in alle Bereiche des Lebens vorkommt. Eli ist eine faszinierende Gestalt. Irgendwann schreibe ich was über diese Eli. Denn er spricht so viele Probleme in uns. Jemand, der weiß um das Richtige. Und das zeigt er in zentralen Momenten. Aber er tut es nicht. Jesus hat etwas gesagt über seine Familie, sind denen, die an ihn glauben und auch das tun. Das ist die Krise in der Priesteramt. Es gibt, der Nachfolge ist versorgt. Die Kinder sind die Nachfolge. Und der Eli ist ein Schwächling. Es gibt keine Antwort hier. Aussichtlos. Richter, ich lese euch die Ende des Richterbuch, dass sie merken, die Größe dieser Problematik. Ich will das nur vor Augen bringen, dass was wir jetzt erleben in Israel nicht was einmalig, sondern was ständig wiederholt. Oder wie die Konrad Adenauer immer gesagt, die Lage war nie so ernst, ja? Das hat er ständig gesagt. So ist es aber ständig wirklich in Israel und so ist es jetzt vor Samuel. Ich lese Vers 24 und 25 von Richter 21, die letzten Sätze von der Richterbuch. Auch die Israeliten gingen zu der Zeit von dort auseinander, jeder zu seinem Stamm und zu seinem Geschlecht, und zogen von dort weg, jeder zu seinem Erbteil. Zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dürfte. Kein König, kein Richter, gar nichts. Jeder tat, was er wollte. Ist das nicht Deutschland von heute? Es ist genau die gleiche Lage, die wir heute haben. Das deutsche Volk hat bestimmte große Eigenschaften, die systematisch missbraucht waren von Adolf Hitler. Sein Name sei erlöscht vom Buch des Lebens, sagt ein Jude, wenn dieser Name über sein Lippen kam. Die deutsche Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, was wir Juden nie gelernt haben. Wir arbeiten immer gegeneinander, das ist unser Problem. Wir sind ein Volk von Individualisten. Die Deutschen waren immer fähig, miteinander zu arbeiten, zu gemeinsamen Zielen. Das hat Hitler total missbraucht. Die Deutschen waren erzogen mit einem Sinn der Treue. Wer ist treu heute in irgendeinem Bereich? Die Deutschen waren sehr fleißig. Glauben Sie das heute? Sogar eine amerikanische Botschafter, Burns, kam hier, jüdische Abstammung von Österreich, und hat gesagt, Sie müssen lernen, wie die Amerikaner zu arbeiten. Aber das ist so hart wie möglich. Sei Deutsche zu sagen, denn die Deutschen sind stolz über ihre Fähigkeit zu arbeiten. Arbeiten die Deutschen in Ostdeutschland schon? Da ist Zukunft. Hitler hat alle diese zentrale Sache, dass ein Volk zusammenhält, bastardisiert, missbraucht. Dass heute, wenn die Politiker sagen, jede, eine bestimmte Gruppe muss irgendwas einbüßen, die schreien Nein. Und dann sagen sie eine andere Gruppe und sie schreien Nein. Jeder tut, was er will und geht auf seinen Weg und die Politiker haben Angst, überhaupt was zu tun, weil sie wollen gewählt werden. Ist das nicht die Lage unserer Zeit? Es ist Anarchie. Jeder für sich und dazu die Zusammenbruch der Moral. Luther hat ein schönes Wort für die Deutschland von heute. Wissen Sie was? Das ist eine Hundeehe. Das bedeutet die Glaube an Sex. Kann man sich niedriger definieren als auf ein tierisches Niveau? Und das ist, was lebt heute hier. Die Glaube an Sex, nicht an Familie, nicht an Liebe, sondern an Baal, an Lust, an Sex. Die Lage vor Samuel schmeckt sehr wie die Lage Deutschland heute. Oder? Übertreibe ich? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sehe die Wahrheit sehr klar. Und dann die Frage der König. Wissen Sie, das ist eine Thema, die läuft durch das ganze Alte Testament. Wer ist König in Israel? Ich, der Herr, sagt Gott. Ich bin euer König. Und Israel ruft nach einem König immer mit dem Argument, wir wollen wie die Heiden sein. Das bedeutet, wir wollen nicht erwählt. Wir wollen nicht was Besonderes. Wir wollen einen König wie die Heiden, einen König haben, denen zu Krieg zu führen, denen zu richten, Ordnung zu geben. Und das läuft durch die ganze Alte Testament, Argumenten gegen das Königtum in Israel. Vielleicht die treffendste kommt gerade im Richterbuch, wo die sogenannte Fabel der Bäume. Die verschiedenen Bäume, saftige, große Bäume, der Ölbaum zum Beispiel, viele solche Bäume werden gefragt, wollt ihr herrschen über die anderen Bäume? Und jeder dankt ab. Wer sagt ja? Der niedrigste Baum, der Dornstrauch. Das natürlich ist ein Zwischenglied von Mose, nicht wahr? Von Mose mit dem brennenden Dornbusch zu Jesus von Nazareth mit der Dornkrone. Ein sehr interessanter und wenig bekannter Text. Der Niedrigste wird herrschen. Da ist prophetisch vorausgesagt, Jesus von Nazareth, in seiner Niedrigkeit, nicht mit Power, sondern in total Hingabe und Niedrigkeit, wird er herrschen, der Dornstrauch. Das bedeutet, die Thema des Königseins wird eine Lösung finden. Gott lässt uns durch Irrungen und Wirrungen, wir werden das sehen in Bezug zum Psalm morgen, durch Irrungen und Wirrungen gehen, bis er ans Ziel kommt. Und sein Ziel ist David und dann der Sohn Davids. Aber er bringt vorher einen König nach Israels Wünschdenken. Der Saul. Wir werden später sehen, diese ungeheure Zwiespalt, sogar in die Zeichen, die Gott gibt. Ich habe die gerade heute Nachmittag nochmal gesehen. Die Zeichen, die passiert, als Saul König wird, die sind alle zwielichtig. Keine von denen ist eindeutig. Wissen Sie, wer der König in Israel ist für die Juden? Wer weiß das? Es wäre interessant, das zu wissen. Israel hat einen König. Torah ist der König Israel, das Gesetz Gottes. Die Umhüllung, die Gesetz Gottes, die von Hand geschrieben immer auf Herz getragen wird, sind Zeichen der Königliche. Hier thront der König in Gottes Ordnung mit der Welt. Interessant. Und wenn er kommt, dieser Dornstrauch, aber mit Macht am Ende der Tage, sie werden sehen, dass er die Erfüllung diese ganze Gerechtigkeit, diese Tora in sein Bergpredigt ist. Mose sagte euch, ich aber sage euch. Der David-Geschichte, aber das kommt später. Lassen wir erst mit Saul und die Problematik und dann kommen wir zu Saul und Jesu. Interessant, dass diese dreifache Krise, Priester, Richter und König, es geht um das Gleiche, es geht um eine Frage Ordnung. Habs in sein klassisches Werk im 17. Jahrhundert hat gesagt, man braucht Ordnung. Der schlimmste Zustand ist nicht Diktatur, sondern Chaos und Anarchie. Man hat sicherlich recht. Chaos und Anarchie, wir erleben das in Afrika teilweise, wo einer, niemand weiß in Sicherheit, ob die nicht vergewaltigt, geplündert, getötet, alles ist wild. Und wir leben in einer Voranarchie hier. Wo alles geht nur um mich. Hier ist keine Ordnung mehr. Jeder tut, was er will. Jeder Volk tut, was er will. Israel ist entzweit. Das ist nicht Individualismus. Das ist Anarchie. Und dann dazu kommt diese sehr interessante Frau. Diese fromme Frau. Geht um eine Person. Hannah. Wissen Sie, die marxistische Gedankengut hat sehr negative Auswirkungen in Geschichtsforschung, in Soziologie und so weiter, dass die meisten Menschen glauben heute, dass die Schlüssel zur Änderung in Gesellschaft bei Wirtschaft und Sozialstrukturen liegen. Gott sagte was total anderes. Nebenan Karl Marx hat ein Zeitgenosse, über wen ich in meiner Doktorarbeit geschrieben, Thomas Carlyle, der genau das gewusst, auch wenn viele seine anderen Gedanken nicht so gut waren, dass Gott wirkt durch einzelne Menschen. Das ist, was die Bibel uns sagt. Einzelne Menschen. Abraham, Isaac oder lieber Rebecca, denn Isaac ist eine Flasche. Ja, der hat keinen Geschmack, der Mann, der ist für die falsche Sohn. Er denkt nur an sein Essen und so weiter. Rebecca, der gut und schlecht ist. Und Jakob, Israel, Mose, Elia. Schauen Sie doch die ganze Geschichte Israel. Einzelne Vermittler. Einzelne Menschen, die das Volk retten. Propheten in der Not. Und dann, das führt zu einem zentralen Mittler. Und Sie kennen das Lied über ihn, der Priester. Endgültige Priester, der endgültige König und der endgültige Prophet. Und das hat sehr mit unserer Thematik hier zu tun. Denn das ist die Problematik Samuel und die Vordeutung dieser Problem. Dieser Hanne hat kein Kind. Mehret euch gilt als die erste und grundlegende Gebot in Judentum. Gott, der Schöpfer. Das habe ich gelernt von der Oberkirchenrat, die Bedeutung dieser Gebot. Denn als ich in Amt kam nach Mannheim, erste Woche kriege ich einen Brief, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird gekürzt über 200 Mark. Warum? Mannheim ist unter 2500 Seelen. So, ich habe gekämpft mit praktischer Theologie, mit das erste von 613 Gebot. Bei jeder Trau- und jeder Taufgespräch habe ich gefragt, was ist der erste und grundlegende Gebot von allen Geboten Gottes? Niemand hat gewusst. Ich habe gesagt, mehret euch, das ist, was der Herr von euch haben will. Und meine Gemeinde ging fröhlich an der Arbeit. War sehr gehorsam, ja. Denn ich habe vor ungefähr 8 Jahren jetzt einen Brief gekriegt von der Oberkirchenrat, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird erhöht über 300 Mark mit Inflation. Und ich habe vorgestern Dienstagabend erlebt in Mannheim, wo ich sprach, dass Mannheim jetzt über 2700 geworden ist. Das ist eine schöpferische Gemeinde, oder? Ja. Hanna hat keine Kinder. Sie ist die Beliebte. Ihr Mann hat 2 Frauen, was war damals erlaubt. Ich hoffe, dass das nicht in Zukunft erlaubt wird. Eine ist genug. Ja? Und hat 2 Frauen und die Hanna liebt er am meisten, aber die andere bringt Kinder auf die Welt. Und sie ist tief besorgt über ihre Kinderlosigkeit. Es ist sehr merkwürdig. In meiner Gemeinde, die besten Mitarbeiter, die wir haben, sind kinderlos. Und sie bringen alles in die Jugendarbeit mit anderen Kindern. Es kann eine große Gabe sein, kinderlos zu sein. Hanne ist in eine große Krise und sie kommt in ein Heiligtum. Und der Priester Eli glaubt, dass sie besoffen ist, dass sie betrunken ist. Weil sie weint und betet so, inbrüstig. Und sagt, raus von dir, raus von hier. Ein besoffener Weib brauchen wir nicht hier im Heiligtum. Ja, das ist nicht erlaubt. Und sie sagt, ich bin nicht betrunken. Ich habe nur inbrüstig gebetet. Und Gottes Geist kam über Eli. Über Eli, diese merkwürdige Gestalt. Und er verspricht ihr ein Kind im Namen Gottes. Und das Kind wird dann eingeweiht. Und dieses Kind ist unser Samuel. Bevor wir zu dem Text übergehen, eine letzte Einleitung. Wissen Sie, die Einleitung enthält die wichtigste Stoff. Die beste Professor, die ich je gehabt habe, A. William Salomone, Professor für italienische Geschichte, hat einen Kurs über die italienische Renaissance. Er war ein brillanter Mann. Wissen Sie, wenn die Renaissance aufgehört hat im Mittelalter, wir kommen überhaupt nicht zu der Renaissance in seinen Vorlesungen. Ja, er ging in die Tiefe, dass der ganze Hintergrund da war. Samuel ist einmalig. Er wird einmalig. Wir sind noch nicht zu der Einmaligkeit, aber er Priester, Richter und Prophet, sowas gab nicht in Israel. Diese 3 Ämter zusammen. Er hat ein Gegenüber im Neuen Bund. Und das ist Johannes der Täufer. Ich sehe sehr starke Ähnlichkeit zwischen Samuel, der einmalige Priester, Richter und Prophet, und Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist absolut einmalig auch. Sicher, er ist ein Prophet, aber ein Prophet in die uralte Form. Kein Schriftprophet, einer, der aufsteht, mächtig, als der Prophetie längst erlöscht ist. Es hat Prophetie in 100 Jahren nicht mehr gegeben. Der prophetische Bücher war fertig. Und plötzlich steht ein Prophet auf. Seit 100 Jahren kein Prophet mehr. Sicher. Man sieht ihn nur als Prophet, wenn man dann ein Christ ist. Die Juden haben ihn nie als ein Prophet betrachtet. Oder vielleicht seine Anhänger damals. Samuel, wie Johannes der Täufer, sind berufen nicht um sich selbst, sondern um etwas Größeres. Das ist auch zentral. Samuel, und wir werden merken im Laufe dieses Seminars, sein Richteramt ist absolut unwichtig. Und die dauert nur eine kurze Zeit. Und wir werden das gar nicht behandeln. Wir wählen nur die Wichtigste. Die Wichtigste ist, er salbt Saul und er salbt David ein. Er ist da als Vermittler. Vermittler zu etwas Größerem und Wichtiger. Und zwar eine neue Epoche in die Geschichte Israel. Eine Epoche, die zu Jesus von Nazareth führt. Und Johannes der Täufer ist nicht für sich selbst da, sondern ist auch ein Mittler. Er wird enthauptet sein als relativ junger Mann, nachdem er der endgültige König, der Sohn Davids, Jesus, du Sohn Davids, getauft hat. Hier sehen wir sehr, sehr starke Ähnlichkeiten. Die Einmaligkeit beider dieser Gestalten. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrn Wort selten und gab kaum noch Offenbarung. Es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt, und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und sprach zu ihm, geh wieder hin, lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede her, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an sein Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werde. Im Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich hab's ihn angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wüsste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfer noch mit Speise, immer da. Speiseopfer. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn, er antwortet, siehe, hier bin ich. Das ist eine sehr eintönige Antwort, aber sehr interessant. Immer sagt er nur, siehe, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das es dir gesagt hat? Verschweige mir nichts, Gott tue dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Da sagte Samuel alles und verschwieg ihn nichts, aber er sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohl gefällt. Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba erkannte,
dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien wieder zu Silo, denn der Herr offenbart sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Das ist ein zentrales Kapitel. Hier wird die ganze Problematik Israel anscheinend überwunden. Anscheinend. Und zu der Zeit, ständig die Rede als Zeit. Es gibt zwei Zeiten in der Bibel. Menschenzeit und Gotteszeit. Gott überfällt Propheten mit seiner Zeit. Gottes Zeit ist zeitlos. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Anfang ist die Anfang der Zeit. Vor der Anfang war Gott. Nach der Ende ist Gott. Gott steht über die Zeit. Wie Augustin sagt, alle Zeit ist gegenwärtig für ihn. Er überfällt der Prophet mit seinem Sinn der Zeit. Und das bedeutet Gegenwart. Alle Zeit ist gegenwärtig für ihn. Das ist das Zentrum der Prophetie. Und Vergangenheit. Alle großen Propheten sind Historiker. Denn sie müssen eingeweiht von Gott in sein Wort, in heilsgeschichtliche Wege Israel bis jetzt und von jetzt bis in der Zukunft. Und das ist alles gegenwärtig, von Gott gegeben. Und öfters so gegeben, liebe Brüder und Schwestern, dass es nicht in die Reihenfolge kommt wie in unserer Zeit. Ich habe hier Micha 4 ausgelegt. Es gibt Stellen in Micha 4 innerhalb 15 Versen, wo die ganze Heilsgeschichte Israel von Micha, 8. Jahrhundert vor Jesus, bis Ende des tausendjährigen Friedensreichs gegeben, nicht in die Reihenfolge, in welche sie erfüllt werden, sondern außer dieser Reihenfolge. Warum? Gott will nicht, dass wir über seinen Zeitplan verfügen. Genauso wenig wie über seinen Heiligen Geist. Und auch, weil für Gott ist das alles gleich. In Gottes Augen, in seiner Zeit hat er die Welt erschaffen und die Antichrist getötet in dieser Sekunde für ihn. Denn er steht über die Zeit. 1000 Jahre sind nur ein Augenblick für ihn. Das ist eine sehr schwere Sache für Christen zu verstehen, was zeitlos ist. Und wissen Sie, wenn was zeitlos ist, kann kein Raum geben. Ich habe einen Physiker gefragt, wenn es ein Ende zu dem Kosmos gibt, nach unendlichem Raum, was bedeutet Ende? Er sagt, Raum hört auf. Das können wir überhaupt nicht vorstellen. In Gottes Himmelreich, liebe Brüder und Schwestern, gibt weder Zeit noch Raum. Es sprengt alle unser Verständnis, weil wenn kein Zeit gibt, wenn es Zeit gibt, gibt Tod und es gibt kein Tod in seinem Himmelreich. Wenn kein Zeit gibt, kann kein Raum geben. Das hat Einstein gut gekannt. Das können wir überhaupt nicht verstehen. Gottes Wirklichkeit sprengt alle unsere Verständnismöglichkeiten. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn dient, Knabe dem Herrn dient. Gott antwortet alle diese Probleme durch ein Kind. Und an wen denken wir zuerst? An David, der jüngste Sohn, der gar nicht dabei war, als Samuel kam. Er war auf die Felder. Und wir denken an Jesus, der von Anbeginn zu Anbeginn war. Und wir denken, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigest, dein Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deine Feinde willen, dass du vertilgest den Feinden, den Rachgierigen. Gott zeigt es sehr deutlich in dieser Psalm 8, dieser große Psalm. Er kann antworten auf Weltgeschichte durch ein Kind. Und das ist, was er hier tut. Und das ist bei Jesus vollendet. In der Geburt Jesus ist Gott selbst auf Erde gekommen, in dieser Zeugling. Die alten Maler, die großen Maler, die nicht kitschigen Maler, haben gewusst, was das bedeutet. Jesus steht da auf seinem Mutterschoß als Weltenrichter mit erwachsenem Gesicht im Mittelalter. Oder Grünewald, zerrissene Windeln, die dann die zerrissene Leintuch am Kreuz und die Engel gehen rauf und runter, Jakob, nicht wahr? Und Maria schaut Jesus an und das ist der Form ein Kreuz, die aufgestellt. Oder der Größte, Giovanni Bellini, Dürer hat gesagt, niemand malt besser als dieser Bellini. Das ist die Umschlag für mein neuestes Buch, ich zeige Sie das. Er malt Jesus tot auf seinen Mutterschoß. Die tiefste Darstellung in die christliche Abendland von Mutter und Kind, tot auf seinen Mutterschoß. Nur ein Bellini kann das tun. Dürer hat recht, Berlin mal besser als jeder andere.
zu wohnen, für uns zu sterben. Nicht diese kitschige, versüßte Kindlein,
sondern mit Vollmacht, verborgene Macht, Macht in Schwachheit, Schwachheit zum Tod. Zu der Zeit, als der Knabe Eli dem Herrn diente, Samuel dem Herrn diente und Eli, war das Herrn Wort selten. Sicher war das Herrn Wort selten. Zu wem soll Gott sprechen? Eli tut nicht, was er tun soll. Propheten zu dieser Zeit gibt kaum Berichte über Propheten, wie Nathan später und so weiter, die auftauchen. Das Herrn ist Wort selten und deswegen ist das Volk getrennt. Oder das Volk ist getrennt und deswegen ist das Wort selten. Das geht ineinander, Ursache und Auswirkung. Und wenn Gottes Wort nicht mehr redet, dann haben wir keine Orientierung. Und für wie viele Leute reden Gottes Wort heute? Deswegen die Orientierungslosigkeit. Die meisten Leute besitzen eine Bibel. Wer liest denn diese Bibel und lebt danach und sucht Orientierung von Gottes Wort? Das ist auch die Problematik unserer Zeit. Warum haben wir diese innere Chaos in unserer Zeit, dieser Verfall der Moral und Ethik? Weil die Leute leben nicht nach Gottes Wort. Und das ist genau das Gleiche, wenn Gottes Wort wird selten. Gottes Heiliger Geist ist nur in sein Wort, sagen alle die großen Reformatoren. Die verstehen die Problematik hier. Und wenn das Wort nicht mehr gelesen wird, und wenn die Kirchen hier leer sind, und wenn sowieso, wenn die Kirchen voll werden, Gottes Wort ist auch nicht so öfters zu hören in den Predigen. Und das ist das Problem unserer Zeit. Dieser Text ist so aktuell wie möglich. Deswegen geht jeder seinen eigenen Weg. Weil es gibt keine bindenden Wahrheiten mehr. Und es kann nur eine bindende Wahrheit geben. Und das ist von der einmalige Gott. Die Problematik ist absolut unsere Problematik. Und es gab kaum noch Offenbarung, ja, für alle möglichen Scheinwunder. Ich muss sagen über Wunder, ich habe viel Wunder erlebt. Ich muss das sehr offen und ehrlich sagen. Ich habe Wunder nach Wunder erlebt, auch Heilungswunder. Vor ungefähr 5 Jahren habe ich eine schreckliche Gehirnhautblutung. Wir haben eine Krankenschwester, wo ist die Krankenschwester? Sie saß zum Tisch hier. Ja, ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, da ist sie, ja. Gehirnhautblutung. Sie wissen, was ein Aneurysm ist. Ist lebensgefährlich. Und ich habe nicht gewusst, dass ich das habe. Und ich habe Aspirin genommen. Aspirin forderte Blutung. Das ist der schnellste Weg zum Sterben. Und ich lebe noch. Nicht nur das, ich bin normal. Mindestens so normal, wie ein Jaffin sein kann, ja. Ja. Ich glaube an Wunder, aber ich bin nicht wundergläubig. Solange Jesus Wunder tat, glauben alle an ihn. Und wenn er aufhört, Wunder zu tun und redet nur von ein Zeichen, die 3 Tage im Bauch des Fisch, Jona, Kreuz, fallen die Menschen weg von ihm. Israel erlebte ständig Wunder in die Wüste. Wunder nach Wunder, aber die kommen nicht im Land. Weil Wunderglaube bringt uns nicht zum Ziel, sondern Kreuzes Nachfolge und die Nachfolge der gute Hirte. Ist gefährlich. Ich glaube nicht an Wunder, auch wenn ich ständig, ich war 3-mal verfolgt und der Herr hat alle niedergeschlagen, die mich verfolgt haben. Israel, werde ich segnet, werde ich segnen. Und werde ich verflucht, werde ich verfluchen. Ich kriege ein bisschen Angst darüber. Ich habe Heilungswunde, sogar die letzte Wunde. Wir haben so viele Wunde in meiner Gemeinde. Eine Frau von einem Freund, sie hat Metastase in die Leber und 2/3 der Leber war weggeschnitten. Und das war eine virulente Form. Es gibt Achse in verschiedenen Formen von Krebs. Die ist eine der virulentesten. Und die Ärzte haben nachher gesagt, wir werden kein Pfennig für sie geben. Sie hat keine Chancen. Jede Woche rief ich meinen Freund an und betete mit ihm für seine Frau. Wenn es dein Wille, Herr, ist, dass sie geheilt, aber dein Wille geschehe und gib sie die Kraft, diese Leiden zu tragen. Sie ist gesund. Wir haben mehrere solche Beispiele, aber ich bin nicht wundergläubig. Und ich glaube nicht, dass mein Gebet sie geheilt hat. Das ist eine sehr leichte Versuchung, weil mehrmals ist das passiert. Ich weiß, der Herr hat geheilt. Denn ich weiß, dass der Herr ist der Seemann, nicht ich. Das erlebe ich ständig. Leute kommen zu mir und sagen, diese Predigt hat mein Leben geändert. So habe ich erlebt als Vikar. Jemand kommt zu mir und sagt, diese Predigt hat mein Leben geändert. Und ich, Dummkopf, dass ich bin, hat gedacht an diese Feinheit und diese Klugheit. Und dann sagte man zu mir, ich bin Vertriebener. Und da haben sie gesagt, Abraham ist auch ein Vertriebener. Er muss alles verlassen. Und dann merkte ich Gottes Führung mit mir, weil ich merkte Gottes Führung mit Abraham. Sein Binsen Wahrheit. Aber das hat sein Leben geändert. Ich war nicht der Seemann. Wenn ich der Seemann ist, würde irgendwo ein Jaffin-Sache, wo ich eine neue Sicht, deine Dinge, ja. Na, es war das alles nicht. Es war ein Binsen Wahrheit. Aber zu einer bestimmten Zeit in dieser Lage, der dieser Manns Leben geändert hat. Er ist der Seemann. Wir verfügen nicht über ihn. Weder über sein Wort noch über sein heilsgeschichtlicher Plan. Es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden. Wissen Sie, heute, wenn jemand seine Sicht verliert, ist das kein Zeichenhandlung Gottes im Allgemeinen. Damals gab es öfters. Isaac war erblindet. Eli auch. Und das spiegelt ihren geistigen Zustand. Das ist nicht heute der Fall. Aber hier sehr deutlich der Fall. Isaac hat nicht gewusst, wer der Segen kriegen soll. Er bevorzugt einen unstetigen Jäger, der ihm gutes Wild zu essen gegeben hat, statt Jakob. Und so ist es mit Eli. Eli ist blind geworden. Er will nicht sehen, was vorgeht mit seinen Söhnen. Gott warnt ihn. Steht deutlich vorher, dass Gott warnt ihn. Und Gott betont, dass er ihn warnt. Er ist blind zu der Wirklichkeit. Heute kann diese Blindheit genau das umgekehrte Auswirkung haben. Ich habe erlebt, ein Mann, der kommt zu den Felden zu mir, über die Felden von 6 Kilometer weg, er war blind. Und er hat mir Folgendes gesagt, Herr Pfarrer, früher könnte ich sehen, aber ich war blind zu Gottes Wahrheit. Jetzt bin ich blind geworden und ich bin sehend geworden, denn ich erkenne meinen Herrn. Sehr interessant, genau die Umkehrung dieser Tatsache. Um das geht. Es geht nicht um fleischliche Sicht, sondern geistliche. Was bedeutet der Seher? Sie werden merken in diesen Texten, Samuel wird immer als der Seher genannt. Der Seher ist der Prophet. Er sieht in Gottes Wirklichkeit. Nicht in menschlicher Wirklichkeit. Aber es gibt auch Grenzen zu dieser Sicht. Wir kommen dazu. Aber Gott gibt ihnen eine Schau, eine geistliche Schau. Nicht ein fleischliche. Wir haben Augen und wir sehen nicht und Ohren und wir hören nicht. Und wie öfters denken wir fleischlich, wir sehen fleischlich. Und das kann zu allem möglichen schiefe Ehe führen. Wir haben wie viel in unserer Frauenverein, unser Frauenkreis, die große, starke Fußballhelden geheiratet haben, die waschechte Heiden waren. Die waren verleitet von ihren Augen. Von das Äußere, wir werden sehen, wie das später sogar bei Samuel der Fall sein könnte. Sagen es sogar zweimal. Und die Männer haben gesagt, ihr Glaube, machen sie, wie sie wollen. Und mit der Zeit haben die Frauen ihr Glaube an der Wand gehängt, dass sie ihr Ehe in Ordnung und dass sie keine Spannung mit dem Mann gehabt haben. Und es kann genau umgekehrt, wie wir Männer sind verleitet. Wir Männer sind eher gefährdeter, würde ich denken, als die Frauen. Meine Frau hat immer gesagt, David, du bist noch viel eitler als ich, ja. Aber ich bin nicht schön, ja. Nur mein Name. Wissen Sie, was mein Name bedeutet? David Jaffin, der geliebte Schönheit. Jetzt haben Sie das erlebt, ja. Für 3 Jahre war das der Fall. Aber in 57 Jahren seit dann hat was geändert. Und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen könnte. Er könnte fleischlich nicht sehen und geistlich nicht sehen. Und das spiegelt sich. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war, mit den 10 Geboten. Gottes Gerechtigkeit, Gottes Ordnung. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, sehen, siehe, hier bin ich. Abraham redet genauso. Seine typische Sprache des Alten Testaments, sehr einfach. Siehe, hier bin ich. Das bedeutet Rede. Rede. Siehe, hier bin ich. Ich bin bereit zu empfangen, was du sagst.
sehr einfach. Sehr einfache Sprache.
Aber ohne Kenntnis, mit was er zu tun hat und mit wem er zu tun hat. Und lief zu Eli, zeigt seine Gehorsam. Er bleibt gehorsam zu diesem Priester, auch wenn dieser Priester nicht in Ordnung ist. Das könnte sehr interessante Gedanken machen. Sollen wir nicht gehorsam zu einer Kirche? Es hat mich bewegt. Ich bin landeskirchlicher Pfarrer und sehr kritisch über die Kirche. Ob wir nicht gehorsam, viele von Ihnen sind in die Landeskirche, auch in Landeskirchen, die nicht so gut wie in Württemberg oder Sachsen oder Bayern, wo die beste Landeskirche immer noch sind. Sollen wir treu zu einer Kirche, die nicht treu ist, bleiben? Diese Fragen sind sehr interessante Fragen hier in Bezug zu Samuel und Eli. Denn Samuel lernt von Eli und er ist treu zu Eli und das ist sein Vatergestalt, mein Sohn. Das sind Fragen und ich werde hier ein paar Gedanken dazu bringen. Eine junge Dame kam zu mir nach einem Vortrag in Franken und sie hat gesagt, in meiner Gemeinde mache ich die Kinderarbeit, aber der Pfarrer predigt nicht Gottes Wort. Soll ich zu Ihnen Gottesdienst gehen? Und ich habe hart geantwortet. Ich habe gesagt, können Sie von Steine leben oder brauchen Sie Brot? Sie sagt, ich brauche Brot. Ich habe gesagt, deswegen gehen Sie nicht zu diesem Pfarrer, auch wenn Sie die Kinderarbeit. Sie gehen, weil Sie brauchen dieses Brot, sonst gehen Sie zugrunde. Und ich brauche das auch. Ich höre immer, wenn ich kann, Gottes Wort. Ich habe leider selten diese Gelegenheit, weil ich muss ständig selbst schwätzen, ja? Wann? Ich würde sagen Folgendes zu diesem Thema. Wenn Sie wollen meine Meinung, Sie haben nicht gefragt, aber ich gebe Sie trotzdem die Antwort. Wir bleiben treu zu einem Pfarrer, der treu ist zu Gottes Wort. Gemeinde ist, wo Gottes Wort verkündigt wird. Es hat mit Landeskirche nichts zu tun. Landeskirche ist unbedeutungsvoll. Es hat mit der Gemeinde zu tun. Wir unterstützen die Pfarrer, die Gottes Wort predigen, weil sie brauchen diese Unterstützung. Ich weiß das. Ich habe das sehr erlebt. Wir unterstützen denen, wir treten nicht aus der Kirche aus, sondern wir bleiben treu zu der Pfarrer. Ich rede zu den Leuten, die in der Landeskirche sind. Ich rede nicht zu der freievangelischen Gemeinde, wo ich öfters predigen, wo man kann wohl erwarten, dass biblisch gepredigt wird. Auch in die meisten Baptistengemeinden, wo ich auch öfters spreche, in Baptisten, kann man das erwarten. Das ist nicht der Fall in vier Landeskirchen. Meine Meinung ist, man tritt nicht aus der Kirche aus, sondern man unterstützt die gläubige Pfarrer, ob das am eigenen Ort ist oder woanders. Will jemand was dazu sagen? Ich halte dieses Argument für ungültig. Ich trete aus der Kirche aus, wegen was die Kirche tut. Kirche für mich ist Kirche am Ort. Ja.
Wie passt das dann aber zusammen, dass der Samuel den Eli gehorcht hat, obwohl der nicht mehr gläubig war?
Ja, ich sehe das. Er weiß, weil Eli weiß, schauen Sie, Eli hat diese Zwiespalt, die wir alle haben, aber er hat das besonders stark. Eli weiß, wann Gott spricht. Und Samuel lernt das von Eli. Er lernt das Wichtigste von Eli. Was passiert, wenn Samuel als Kind kündigt seinen Bezug zu Eli? Der Eli bleibt Priester und Samuel geht weg. Und ich glaube, Rolf Schäffbuch hat immer gesagt, Pietismus war immer am stärksten in die Kirche, nicht außerhalb der Kirche. Ich rede zu den Leuten, die in die Landeskirche sind. Ich bin es auch. Ja. Und es gibt niemanden kritischer über die Kirche als ich. Das kann ich euch sichern als Jude. Was diese Kirche mich angetan hat, was die Jesus, sie haben Jesus gekreuzigt. Im Dritten Reich, was hat die Kirche getan? Mein Volk zu helfen, und Jesus ist Judas. Paulus ist Jude, Petrus ist Jude, Maria ist Jude, Johannes ist Jude, Jesaja ist Jude, sind alle Juden. Die Kirche hat sich selbst geistig umgebracht im Dritten Reich, weil sie nichts getan hat für Jesus, für Petrus, für Paulus. Wie können Sie behaupten, dass das die Kirche Gottes ist? Das ist hart gesagt, aber trotzdem bleibe ich in dieser Kirche. Und er lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen, er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin, leg dich schlafen. Und er ging hin und legt sich schlafen. Ein Kind, nur ein Kind. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen.
Er ist gehorsam, ja. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn.
Na, dieser mein Sohn kann verschiedene Bedeutung haben. Er wird sein geistiger Sohn, im Sinne sein Nachfolger sein. Aber ein guter Nachfolger, nicht wie seine Kinder und besser als Eli selbst.
Geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Denken Sie, was das bedeutet für vier Leute. Vier Leute haben Gottes Wort nicht erkannt, weil sie es nicht richtig gehört haben. Dieses Problem ist das Problem Land auf und Land ab. Oh, Jesus ist nur ein guter Mensch und ein beispielhafter Mensch für uns und wir sollen lieb zu den Nächsten und gute Werke tun. Das kann man links und rechts hören.
Die haben Gottes Wort, diese Menschen, nicht gehört. Deswegen wissen sie nicht, was es ist.
Und ich kann euch sagen, von meiner Erfahrung, denn ich arbeite auch mit Außenstehenden wie IVCG, International Verein Christliche Geschäftsleute, dass wenn ich deutlich predige, da wird eine starke Reaktion. Ich habe eine Erfahrung gehabt, gerade jetzt mit der Freievangelischen Gemeinde in Dresden, wo ich neulich gesprochen habe. Ein Arzt brach vier außenstehende Ärzte. Der hat einen Vortrag von mir gehört, die haben nie richtig Gottes Wort anscheinend gehört, diese vier. Und ich habe gesprochen über die Identitätskrise unserer Zeit, Psalm 139. Zwei waren absolut angetan und haben gesagt, das fesselt mich. Und die andere hat gesagt, der Mann, das kann nicht wahr, was er sagt. Das kann nicht wahr, was er sagt. Die Geister scheiden sich. Und die Ärgernis zuerst. Aber die Frage ist, wie viele Leute haben Gottes Wort nicht gehört? Biblische Gottes Wort hierzulande. Und deswegen wissen sie nicht mehr, wenn Gott ruft. Und deswegen reden sie mit der Kultesache und ich weiß nicht, alle möglichen Auswege. Ja.
Das ist ja das, was ich mal die Schwierigkeiten habe bei der Kirche. Ich bin nicht in der Kirche, aber hat andere Gründe. Und das ist genau das, was ich sage. Warum wird im Grunde keiner nicht das Wort Gottes gesprochen? Warum? Ja? Die Leute zahlen.
Dass die zu einem gläubigen Pfarrer gehen und ihn unterstützen und in die Kirche. Aber warum ist das Problem? Ich sage in einem Satz. Das Erste, was man lernt in Universitätstheologie ist, die Bibel ist ein Buch wie jeder andere Buch. Und das ist Blasphemie im höchsten Grad. Und das hört man seit dem 18. Jahrhundert, seit der Aufklärung, wenn die moderne Theologie anfängt. Und wenn die Bibel ein Buch wie jeder andere Buch ist, dann wir verfügen darüber, wir analysieren, wir legen aus, wir hinterfragen, wir zerpflücken. Nicht dieses Wort als Gottes Wort uns zu hinterfragen, uns zu richten und aufzurichten, uns Wahrheit zu zeigen und Richtung zu geben. Das ist das Problem. Trotzdem gibt immer noch Pfarrer, die gläubig und fromm sind. Lassen wir dieses Thema, man kann es so oder so sehen. Ich habe gesprochen zu denen, die immer noch in die Kirche sind. Ja. Aber ich verstehe Ihren Standpunkt. Aber ich werde es anders tun. Ich glaube, wir haben sehr viele Pfarrer, die gläubig sind und die brauchen Unterstützung, Gebetsunterstützung, Besuchunterstützung und so. Aber ich sage euch eines. Im Moment, wenn die Leute scharenweise zu gläubigen Pfarrer gehen, dann ist der Pfarrer noch gefährdeter. Denn seine Kollegen werden eifersüchtig. Das kenne ich auch. Ja, ja, das ist nicht so einfach, diese Themen. Aber schauen wir weiter. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort bei ihm noch nicht offenbar. Sogar der große Samuel muss vierte Mal angerufen, bis er Gott wahrnimmt.
Gibt nicht eine Zeit vielleicht, wenn wir nicht mehr Gottes Wort hören. Das ist ernst zu nehmen. Es steht auch in der Bibel, dass wir Zeiten geben, wo Gottes Wort nicht mehr zu hören. Wie? Gottes Wort hier sehr selten. Und wer nicht wahrnimmt dieses Wort jetzt, es könnte die letzte Möglichkeit sein. Niemand weiß das. Mein Freund Manfred Siebald hat ein sehr gutes Lied, wenn Gott schweigt, das direkt mit diesem Thema zu tun hat, dass Gott nicht mehr redet, weil wir vorher nicht mehr gehört haben und nicht hören wollten. Und das ist ernst zu nehmen.
Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal, denn er stand auf und ging zu Eli und sprach, man sieht Samuels Treue.
Er geht immer zu Eli, er unterstellt sich Eli in Gehorsam, er ist nur ein Kind. Eli ist der Priester, er arbeitet für ihn, er ist eingeweiht bei ihm. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Eli ist nicht ungläubig, wenn man dieses Wort benutzt. Er weiß um Gott, er weiß, dass Gott rief. Er hört das, aber er tut nichts. Und da müssen wir uns selbst fragen, ob Gottes Wort so in uns eingedrungen ist, dass wir versuchen, danach zu leben. Und ich will hier über der Wege, ich glaube, ich mache einen Strich hier. Das ist erlaubt. Ich bin nicht jemand, der hält an die genaue Ordnung. Ordnungen dieser Art interessieren mich nicht, dass ich muss diese Kapitel oder jede Kapitel, es geht um die Tiefe. Sie sind einverstanden, wenn ich etwas in die Tiefe jetzt anspreche und wir machen weiter morgen Vormittag mit diesem Text, oder? Muss ich weiter zu einem anderen Text? Mich geht nicht um, dass man sagt, man hat alles behandelt. Wer alles behandelt, hat gar nichts behandelt, weil es oberflächlich. Ich will mit euch die Probleme besprechen über diese Themen, Gottes Wort zu hören und wahrzunehmen und danach zu leben. Und ich will das Problem, alle ihr Wege mit Gott sind gleich, wenn man wirklich konsequent durchdenkt. Alle ihr Wege haben das gleiche Grund. Wir wollen über Gott verfügen. Gott will nicht, soll nicht mein Gott sein, sondern ich soll über ihn verfügen. Und wir Menschen denken die raffiniertste Art und Weise, das zu tun. Und ich gebe euch vier total unterschiedliche Beispiele, und das umfasst fast alles ihr Wege. Von dieser Art, dass wir hören Gottes Wort in einer Art und Weise, dass wir über ihn verfügen und nicht, dass das Wort mich prägt. Ein Beispiel, Tradition. In der katholischen Kirche, auch wenn ich kenne viel fromme katholische Christen, Kirche im Geist, nicht Kirche im Fleisch, die katholische Kirche, die Tradition, legt den Schrift aus. Das bedeutet, das Wort redet nicht direkt. Luther kämpfte, dass das Wort direkt, dass er direkt zum Schrift, er könnte nicht in seiner Zeit. Man musste alle möglichen Vorkenntnisse, heute ist es noch schlimmer als in die katholische Zeit, wenn wir evangelische Theologie lernen. Keiner darf direkt mit dem Wort anfangen. Ist noch viel schlimmer. Die Tradition, Talmud, im Judentum, macht Gottes Wort lebbar. Mit Menschenwort, denn Talmud ist Menschenwort, als Gott aufgehört hat, zu Israel zu reden.